Staatslexikon Online, der Podcast.
Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Nachdenkens über die Beziehung von Politik, Politikwissenschaft und Gerechtigkeit im Rahmen des Podcasts Staatslexikon Online. Mein Name ist Sophie Haring, ich bin Mitarbeiterin im Staatslexikon Online und darf heute mit Herrn Tim Emmel über die Beziehung von Politik und Politikwissenschaft vor allem und dem Nachdenken über Gerechtigkeit sprechen. Herr Emmel, ich freue mich, dass Sie heute da sind.
Ja, hallo Frau Haring. Ich freue mich, heute hier mit uns auch noch Herrn Professor Oberreuter begrüßen zu dürfen. Herr Oberreuter war bis zu seiner Emeritierung 2010 Ordinarius für Politikwissenschaft hier an der Universität Passau. Von 1993 bis 2011 wirkte er als Direktor der Akademie für politische Bildung in Tutzing. 2012 bis 2021 leitete er die Redaktion für die Neuauflage des Staatslexikons der Görres-Gesellschaft und leitet auch aktuell das Projekt Staatslexikon Online. Gastprofessuren führten ihn nach Dartmouth und an die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt. Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben geklärt, gut, die Politikwissenschaft, die kann Gerechtigkeit identifizieren, vermittels verschiedener Methoden. Und diese Methoden bieten zugleich die Legitimation, um Gerechtigkeit einzufordern. Jetzt ist meine Frage an Sie, Frau Haring, und ich denke, es ist wieder eine recht umfangreiche Frage. Wie viel Gerechtigkeitsstreben verträgt denn die Politikwissenschaft, ohne dabei ihren Charakter der Wissenschaftlichkeit einzubüßen? Und wie viel benötigt sie, um einen Beitrag zum Funktionieren von Gesellschaften leisten zu können?
Herr Emmel, ganz genau wie Sie sagen, das ist sehr komplex und zwar unter anderem deshalb, weil wir hier diesen Begriff der Wissenschaftlichkeit mit drin haben. Und das impliziert ja wiederum die Frage, was macht denn Wissenschaft eigentlich zu Wissenschaft? Und was macht die Erkenntnisse der Wissenschaft besonders? Denn implizit gehen wir ja schon immer davon aus, dass eine wissenschaftliche Erkenntnis einen anderen Status haben sollte oder hat, als das, was man so im Alltagsgebrauch eventuell als Erkenntnis, als Wissen eben kommuniziert. Ich spiele das mal zurück, Herr Emmel, denn Sie haben mich ja gefragt, wie würden Sie denn die Frage beantworten, die ich jetzt auf die Weise nochmal kurz zusammengefasst habe? Also was macht denn Wissenschaft zur Wissenschaft?
Ich fürchte, ich habe mir da mit dieser sehr, sehr umfangreichen Frage, auch inhaltlich in Ihren Implikationen umfangreichen Frage, ein ziemliches Eigentor geschossen. Denn die Antwort auf diese Frage ist wirklich nicht einfach und ich würde auch nach unseren Diskussionen festhalten wollen, dass sich Wissenschaft dadurch auszeichnet, dass sie den Dingen auf den Grund gehen will. Ganz basal, also ein besonderes Erkenntnisinteresse hat, das über andere Zugänge zur Wirklichkeit hinausgeht. Dann würde ich allerdings noch hinzufügen wollen, dass WissenschaftlerInnen in ihrem Arbeiten bestimmten Regeln folgen, bestimmte Instrumente und Vorgehensweisen nutzen, die eben die wissenschaftliche Natur ihres Arbeitens bestimmen. Ich glaube aber oder ich befürchte vielmehr, dass ich damit nicht unbedingt die Antwort auf die Frage gegeben habe. Auch vor allem deshalb, weil ich an diesem Punkt an den Wissenschaftstheoretiker Paul Feyerabend denken muss. Kurz zusammengefasst, Paul Feyerabend prägte den berühmten Satz des Anything Goes. Also er war der Auffassung, es gibt keine wissenschaftliche Methode, die irgendwie vor anderen wissenschaftlichen Methoden oder Paradigmen privilegiert wäre. Und das klingt auf den ersten Blick erstmal relativ wenig überzeugend. Ich selbst kann aber sagen, dass ich mich im Zuge meiner Masterarbeit zunehmend mit dieser Theorie von Feyerabend identifizieren konnte, über die ich auch noch in einer eigenen Folge sprechen werde. Denn mir fiel auf, dass obwohl ich einen bestimmten Zugang gewählt hatte, einen bestimmten methodischen, wissenschaftlichen Zugang zum Thema Gerechtigkeit, die Ergebnisse meiner Arbeit sehr häufig übereinstimmten mit den Ergebnissen, die vermittels anderer Methoden und Forschungsparadigmen gewonnen wurden. Dementsprechend würde ich sagen, dass auch dieser Hintergrund, dieser wissenschaftsrelativistische, wie er in der Wissenschaftstheorie heißt, diese Thematik erschwert, besonders auch für mich, da ich diese Argumentation persönlich sehr überzeugend finde.
Musik Mit diesen Hinweisen, Herr Emmel, vielen Dank, haben Sie uns direkt in das Herz der Diskussionen der Wissenschaftstheorie geführt. Die Wissenschaftstheorie ist der Bereich der Philosophie, der sich mit genau den von Ihnen angeschnittenen Fragen beschäftigt. Oder, und so müssen, dürfen es meine Studierenden es im Unterricht immer wieder von mir hören, Wissenschaftstheorie fragt nach den Bedingungen der Möglichkeit wissenschaftlicher Erkenntnis. Und die Antworten darauf, die sind sehr unterschiedlich. Und entsprechend haben wir auch sehr unterschiedliche Antworten auf die von Ihnen gestellten Fragen, nämlich wie viel Gerechtigkeitsnachdenken verträgt eine Politikwissenschaft, damit sie noch wissenschaftlich ist, und wie viel braucht sie, um zum Funktionieren der Gesellschaft beizutragen. Damit waren wir jetzt erstmal bei der Wissenschaftlichkeit, und ich fand Ihren ersten Zugriff schon sehr überzeugend, nämlich zum einen zu sagen, Wissenschaft ergibt sich aus einem spezifischen Erkenntnisinteresse und dem, was man dann häufig in der Debatte die Systematizität nennt, also das Vorgehen nach bestimmten Regeln. Und Sie selbst haben aber, und auch da bin ich sehr dankbar, direkt schon an einem Beispiel aufgezeigt, wie umstritten zumindest dieses Regelgeleitete häufig ist. Jetzt komme ich nach dieser kurzen Standpunktbestimmung im Grunde, also über welche Aspekte reden wir eigentlich gerade, nochmal zur ersten Frage. Wie viel Gerechtigkeitsstreben verträgt die Politikwissenschaft, ohne ihre Wissenschaftlichkeit einzubüßen? Das ist im Endeffekt ja eine Frage nach der Rolle von Normen im wissenschaftlichen Arbeiten, von ethischen Überzeugungen, die wir als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin mit einbringen, und ob die da überhaupt rein gehören. Dürfen die drin sein? Müssen sie drin sein? Wie gehen wir damit um? Und ich würde da trennen, erstmal sehr schematisch, in Ansätze, die Normen komplett ausschließen wollen aus dem Wissenschaftlichen und darüber auch im Endeffekt Wissenschaftlichkeit begründen. Und solche Ansätze, die das Gegenteil tun, nämlich die versuchen, die Normen nicht nur nicht auszuschließen, sondern ganz spezifisch mit hineinzunehmen in das, was wissenschaftliches Arbeiten und auch wissenschaftliches Kommunizieren ist. Zu der ersten Gruppe gehören typischerweise positivistische Denker und Denkerinnen und Vertreter und Vertreterinnen des kritischen Rationalismus. Diese gehen zum einen davon aus, dass es möglich ist, eine Trennung zwischen dem Subjekt und dem Objekt, also dem Untersuchten und den Untersuchenden, vorzunehmen. Und Objektivität ist hier ein ganz zentraler und hoher Wert, was natürlich auch wieder interessant ist, weil wir im Grunde normative Diskussionen über Normen jetzt gerade beleuchten. Aber innerhalb der Wissenschaft, da Objektivität so wichtig ist, hat für diese Schulen eine Norm nichts zu suchen. Also ich soll hier keine ethischen Wertordnungen mit einbringen, sondern ich soll möglichst wertfrei das beobachten, was da ist, und daraus dann auch idealerweise zeit- und ortunabhängige große Erklärungen erarbeiten können. Und der große Gegenspieler, der kommt im 20. Jahrhundert hier dazu, das ist die kritische Theorie, und daraus entwickeln sich dann später die kritischen Theorien. Das sind zum Beispiel feministische Theorien, aber auch postkoloniale Ansätze und weitere, die sich auch ganz häufig bewusst auf die kritische Theorie, Stichwort hier ist die Frankfurter Schule, beziehen. Die lehnen den großen Wert der Objektivität ab, und auch diese Art des Arbeitens, diese Trennung von Subjekt und Objekt, die wird hier überhaupt nicht angenommen. Man sagt viel eher, dass die Welt eben nicht so stark zerlegt werden kann oder auch nicht sollte, denn das bringt höchstens ein technisches, verwertbares, verarbeitbares Wissen. Aber es bringt keine Änderung. Das heißt, eine solche Wissenschaft ist im Grunde nicht wirklich dem Menschen zugewandt, sondern der Technik zugewandt. Und das ist eine der Kritiken, die hier formuliert wird. Denn die kritische Theorie konzipiert Wissenschaft auch ganz anders und sagt, Wissenschaft ist Handeln in der Gesellschaft, aus der Gesellschaft heraus, und wenn sie gut sein soll, dann muss es auch für die Gesellschaft, also zurück in die Gesellschaft hineinarbeiten. Und darum sind Normen in Form von Zielvorstellungen wichtig. Und eben, Zielvorstellungen kann ich nicht ohne gewisse Grundvorstellungen, Normen formulieren. Und da wäre so etwas wie ein zentraler Gerechtigkeitsbegriff sehr wichtig. Denn ich würde hier sagen, ich will eine bestimmte Gerechtigkeitsvorstellung verwirklichen können, und meine Wissenschaft soll dazu beitragen, dass wir dem näher kommen. Wenn ich das ausschließe, ist aus diesen Blickwinkeln Wissenschaft schlechter. Aus den positivistischen, kritisch-rationalistischen und anderen Blickwinkeln, die in diesen Traditionen stehen, ist Wissenschaft damit aber eigentlich besser, beziehungsweise das, was die kritische Theorie vorschlägt, wird dort eigentlich sogar bis hin als unwissenschaftlich abgelehnt. Es gibt dann auch noch den Ansatz der Standpoint Theory. nämlich dass angenommen wird, dass das erkennende Subjekt, also Forscherin oder Forscher, zum Beispiel Sie in diesem Fall, Sie haben ja gerade über Ihre Masterarbeit gesprochen, Sie haben einen ganz spezifischen Standpunkt und dieser kann ein privilegierter sein. Und dazu gehören eben Ihre spezifischen Vorformungen, Überzeugungen, Normen. Und es kann Ihnen in bestimmten Kontexten ein besseres, ein besonderes, ein zusätzliches Verstehen der Welt ermöglichen. Und genau das sollten wir nicht ausschließen. Diese Ideen kommen vor allem aus den feministischen Schulen, werden aber auch in anderen Ansätzen immer mehr diskutiert. Also hier wird eben noch zusätzlich argumentiert, dass Werte nicht nur das Ziel sind, sondern Werte, Gerechtigkeitsvorstellungen in diesem Kontext hier machen uns im Grunde zu besseren Forscherinnen und Forschern. Und genau das sollten wir auch annehmen. Im feministischen Kontext wird das häufig genutzt als Argument dafür, dass es sehr negativ ist, wenn bestimmte Gruppen systematisch ausgeschlossen werden aus dem Erkenntnisprozess, zum Beispiel durch Karriereregeln oder ähnliches. Wir haben dann noch den Konstruktivismus, der hier eine gewisse Überschneidung insofern bietet, als dass er eben grundsätzlich davon ausgeht, dass unser Verständnis der Welt immer auch durch unsere Sozialisation, Erfahrungen, durch den Austausch mit anderen geprägt wird. Und dass wir entsprechend überhaupt nicht vorgeben können, ohne so etwas wie eine Gerechtigkeitsvorstellung an die Welt heranzutreten. Und der Konstruktivismus hat als eine der möglichen Lösungen entwickelt, dass genau so etwas dann expliziert werden sollte im Sinne von, wenn das meine Gerechtigkeitsvorstellung ist, wenn ich glaube, dass die wichtig war dafür, wie ich dieses Phänomen wahrgenommen und beschrieben habe, dann muss ich das erwähnen. Ich muss es nachvollziehbar machen, damit andere, die die Forschung lesen, im Grunde dann auf einen ähnlichen Standpunkt kommen können, wie ich ihn hatte. Das ist im Endeffekt ein relativ pragmatischer Umgang mit dieser Herausforderung des nicht wirklich möglichen Ausschaltens von Vorannahmen. Um das nur an einem thematischen Beispiel nochmal aufzuzeigen, wenn wir an die Korruptionsforschung denken, dann gibt es ja häufig zum Beispiel Indizes, die Korruption in einzelnen Ländern oder die Wahrnehmung von Korruption in diesen Ländern messen wollen. Das ist der bekannteste auf jeden Fall der von Transparency International. Und hier tritt es uns ja häufig so entgegen, gerade auch in der Berichterstattung, das würde ich jetzt noch nicht mal nur im Wissenschaftlichen so sehen wollen, dass gesagt wird, das ist eine Messung und damit können wir sagen, so sieht das getrennt von uns als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin aus. Jetzt habe ich im Staatslexikon mal nachgeschaut, wie dort Korruption definiert wird. Und da wird gesagt, unter Korruption versteht man den Missbrauch eines öffentlichen Amtes zum eigenen Vorteil. Ich glaube, das ist auch eine Definition, die viele von uns direkt so nachvollziehen und teilen können. Und trotzdem wird darin ja gleich klar, dass eine gewisse Bewertung und vor allem jetzt auch wieder in Bezug auf Gerechtigkeit da mit drin ist. Denn es wird etwas missbraucht und jemand bekommt einen Vorteil. Das heißt, jemand bekommt einen größeren Anteil als den, der ihm eigentlich zustehen würde, wenn er nicht den Missbrauch seiner öffentlichen Position einsetzen würde. Und das Warum ist dementsprechend auch kein richtiges, es ist kein gutes Warum, weshalb er das bekommt. Also es steht ihm eigentlich gar nicht zu. Das heißt, die Zuteilung ist hier ungerecht. Und gleichzeitig merken wir damit, schon in dieser kurzen Einsatzdefinition ist sehr viel Gerechtigkeitsvorstellung mit drin. Und wir könnten uns jetzt auch wirklich darüber streiten, ob es in so einem Thema wie Korruption überhaupt möglich und sinnvoll ist, wenn wir sagen würden, solche Vorstellungen nehmen wir da jetzt komplett raus. Und andererseits kann man natürlich sagen, wenn die zu stark drin sind, kann ich dann das ganze Thema überhaupt noch bearbeiten und dann einen besonderen Status für mein Wissen beanspruchen, weil dass das schlecht ist, kann uns eigentlich jeder direkt bestätigen. Also, wie würde ich die Frage jetzt beantworten? Grundsätzlich, die eindeutige Antwort kann ich einfach nicht geben, denn es hängt davon ab, wie man Wissenschaft eigentlich versteht, wie viel Gerechtigkeit als zentralen Wert man mit hineinnehmen möchte. Ich würde aber auch hier wiederum dafür plädieren, dass man es transparent machen sollte, damit eben andere nachvollziehen können, wie genau ich jetzt zu diesem Ergebnis gekommen bin. In der zweiten Frage haben Sie dann schon etwas angesprochen, was später dann bei den kritischen Theorien mit aufkam. Denn die Frage, wie viel Gerechtigkeit benötigt die Wissenschaft, um einen Beitrag zum Funktionieren von Gesellschaften zu leisten, bezieht sich ja auch wieder auf eine der zentralen Fragen der Wissenschaftstheorie, nämlich was soll bzw. was will Wissenschaft? Herr Emmel, was würden Sie sagen, was soll oder will Wissenschaft eigentlich?
Wir haben ja jetzt gerade, wenn man so will, ein paar Fortschritte durch die verschiedenen Richtungen der Wissenschaftstheorie erlebt und haben da auch Positionen kennengelernt, die sich wahnsinnig widersprechen und sich auch persönlich teilweise enorm gestritten haben. Und auch wenn man natürlich sagen kann, dass ein kritischer Theoretiker beispielsweise diesen höchsten Wert des Positivismus, Objektivität, sieht in einer Untersuchung eines Positivisten, könnte dieser kritische Theoretiker sicherlich sagen, das imponiert mir nicht. Aber einigen könnten sich alle beide sicherlich auf drei verschiedene Aspekte, die so ein bisschen angeklungen haben in der vergangenen Ausführung. Erstens wollen beide WissenschaftlerInnen Erkenntnis generieren. Sie möchten objektive Beschreibung ermöglichen. Auch der kritische Theoretiker will ja Dinge beschreiben, deskriptiv erarbeiten können, unabhängig davon, was er damit bezweckt, und diese erklären. Und zuletzt gesellschaftliche Entwicklung ermöglichen. Und vermutlich könnte sich darauf sogar eine Positivistin einigen, deshalb, weil es ja um die Ermöglichung von Entwicklung geht und das gar nicht so viel darüber sagt, ob die notwendig angestrebt werden muss durch die Wissenschaft. Es gilt, Wissen zu erlangen, mit dem man arbeiten kann.
Ganz genau. Vielen Dank für diese sehr schöne Zusammenfassung. Sie sehen auch, hier gibt es eine viel stärkere Trennung zwischen diesen verschiedenen Sphären, nämlich dass gesagt wird, wir haben die Wissenschaft auf der einen Seite und wir haben die Gesellschaft, die nachher mit der Erkenntnis etwas machen könnte, auf der anderen. Oder wie ich es für die kritische Theorie ja dargelegt hatte und Sie es auch nochmal zusammengefasst haben, die direkte Verzahnung von beidem. Und damit sind wir genau da, worauf auch die Frage abzielt. Denn mit der Politikwissenschaft haben wir ja eine Gesellschaftswissenschaft. Und da müssen wir uns natürlich fragen, wenn wir uns mit der Gesellschaft zentral beschäftigen, ist es dann überhaupt möglich, dass Politikwissenschaftler und Politikwissenschaftlerinnen solche zentralen Fragen wie die nach Gerechtigkeit ausblenden? Können wir ein Gemeinwesen, von dem wir ja schon festgestellt haben, dass es eigentlich allen Gemeinwesen gleich ist, dass sie nach Gerechtigkeit streben wollen, können wir das dann ohne einen Gerechtigkeitsbegriff überhaupt untersuchen? Wollen wir das? Können wir auch bei der Untersuchung von solchen Zusammenhängen unsere eigenen Ideen komplett zurückstellen? Damit auch direkt verbunden die Frage, ist das in dem Sinne auch noch redlich, wenn man diese Fragen nicht diskutiert, dass dann ja gleichzeitig auch die politischen Wissenschaften einen bestimmten Einfluss haben sollen auf die Realität, die sie wiederum untersuchen? Also wenn wir zum Beispiel an das Schlagwort der evidenzbasierten Entscheidungen denken. Das wird ja immer mehr eingefordert, dass sich die Politik auf bestimmte Erkenntnisse aus wissenschaftlicher Hand stützt, um damit sinnvollere, ich nehme jetzt absichtlich mal so einen großen Begriff, sinnvollere Entscheidungen zu treffen. Sinnvoll kann eine Entscheidung ja auch nur sein, wenn dahinter eine bestimmte Idee steht. Also können wir jetzt als Politikwissenschaft Betreibende überhaupt beanspruchen, dass wir solche Entscheidungen informieren können, wenn wir selbst aber nicht über diese Normen, über den Sinn im Endeffekt nachdenken wollen? Andererseits können wir eine gute, unabhängige Untersuchung liefern, wenn wir uns zu stark von diesem Sinn, den wir umgesetzt sehen wollen, leiten lassen. Ist es sinnvoll, dann vielleicht gleich zu sagen, meine Wissenschaft soll eigentlich gar nicht diesen Impact haben, sondern ich will verstehen und mir sind bestimmte Werte dahinter egal. Und da sehen wir, da sind wir auch in sehr starken Diskussionen und Debatten, die immer wieder geführt werden, sowohl öffentlich als auch intern in der Wissenschaft. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass ja auch viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen immer aktiver in die Beratung mit eingebunden werden. Wir haben in der letzten Folge ja definiert, was eigentlich Gerechtigkeit genau ist oder womit sich die Gerechtigkeitstheorie beschäftigt, nämlich mit der Frage danach, wem steht was, warum zu? Und ich denke, dass das Wichtigste ist, aus dem, was wir hier mitnehmen können, wiederum, dass wir immer wieder reflektieren müssen, was genau meinen wir mit dieser Frage, was genau meinen wir auch mit solchen Begriffen wie jetzt Gerechtigkeit und im Endeffekt einen Schritt zurück machen, um diesen Kreislauf auch immer wieder zu erkennen. Wo kommen meine Wertungen mit rein? Welche Vorstellungen habe ich? Was sollte denn verwirklicht werden, auch in meiner Wissenschaft? Damit ich das zum einen erklären kann, aber auch wiederum bei mir selbst sehen kann. Denn dann kann man, glaube ich, auch viele eventuell mögliche Fehlentwicklungen auffangen, gegensteuern, aber auch sehr interessante Debatten weiterhin führen, so wie die, die wir hier, glaube ich, hoffentlich anstoßen. Herr Professor Oberreuther, direkt im Anschluss eine Frage an Sie. Sehen Sie die Politikwissenschaft als eine normative Wissenschaft?
Ja, was denn sonst? Denn Politik hat ja zu tun mit eigentlich dem Spezialproblem, wie gewähre und garantiere ich dem Individuum, dem Menschen, eine Ordnung, ein System, in dem es sich in seiner Freiheit so weit wie möglich selbst entfalten kann. Natürlich gehört zu einem solchen Freiheitsverständnis auch die Einsicht, dass sozusagen die Selbstentfaltungsmöglichkeit des Einzelnen an der Nasenspitze des anderen endet. Das heißt, es gibt eben auch ein Recht, das gewährleistet, dass nicht Einzelne sich aufgrund von Stärke und Gewalt oder Besitz durchsetzen können. Aber das heißt im Klartext, die Politik hat die Aufgabe, eine menschenwürdige Ordnung zu erstellen, eine Verfassung zu erstellen, die eine solche menschenwürdige Ordnung gewährleistet. Das ist übrigens schon in der Antike Thema gewesen und ist heute, wenn man sich die Moderne anguckt, erst recht Thema und ist heute eben auch eine reißende Herausforderung, weil Systeme wachsen und auch in der Innenpolitik Positionen wachsen, die die Menschenwürde aller nicht unbedingt gewährleisten, sondern die für sich die Freiheit in Anspruch nehmen, andere zu unterdrücken und anderen die Würde abzuerkennen. Also das ist mal das eine, das für das Individuum Wichtige. Und das zweite ist, wie schaffe ich ein Institutionensystem, das in der Lage ist, diese normative Forderung, die Grundlage aller Politik ist, wie schaffe ich ein System, das in der Lage ist, diese normative Forderung umzusetzen? Und wie schaffe ich einen Staat, der erstens den normativen Ansprüchen entspricht und zweitens in der Lage ist, in der täglichen Politik, Praxis, Verwaltungspraxis, das auch umzusetzen. Also wie man das wissenschaftlich erörtern kann, ohne in die normativen Grundlagen einzusteigen, ist mir ein Rätsel, wobei ich aber auch weiß, dass manche Leute sich damit begnügen, empirisch irgendwelche Prozesse zu untersuchen und nachzuweisen und die Frage nicht mehr aufzustellen, was ist eigentlich der ideengeschichtliche und wertorientierte Hintergrund. Das ist aber dann ein politikwissenschaftliches Defizit.
Liebe Frau Haring, lieber Herr Professor Oberreuther, das war ein extrem weitschweifiges und sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank dafür.
Herr Emmel, Herr Oberreuther, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für diese Unterhaltung und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, auch Sie konnten wir mitnehmen auf diesem zugegebenermaßen Parforce-Ritt durch viele sehr abstrakte und anspruchsvolle Themen der Wissenschaft und des Nachdenkens über Gerechtigkeit und dass Sie beim nächsten Mal auch wieder zuhören, wenn ich mit Herrn Emmel darüber sprechen kann, was er genau eigentlich in seiner Masterarbeit, die er jetzt schon ein paar Mal erwähnt hat, untersucht hat, zu welchem Ergebnis er gekommen ist und unter anderem, warum er daraus auch für einen Methodenpluralismus argumentiert.
Hinweise zu der von uns verwendeten Literatur finden Sie in den Shownotes.
Wenn Sie mehr zu den hier behandelten Themen lernen wollen, besuchen Sie auch www.staatslexikon-online.de.